Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Wir besprechen heute die zweite Episode für Beyond the Wall. Das heißt also, auch hier gilt, es ist ein kleiner Werbepodcast, wo wir das System, was wir gerade in der Finanzierungsphase haben, vorstellen. Und in der letzten Folge haben wir uns mit der Spielerperspektive beschäftigt. Und heute wollen wir uns mit der Spielleiterperspektive beschäftigen, weil die ist auch nochmal ein bisschen besonders, da die Abenteuer nicht so wie klassische Abenteuer aussehen, sondern auch aus Zufallstabellen bestehen.
Genau, und diese Zufallstabellen irritieren ja den einen oder anderen Leser, der davon zum ersten Mal erfährt, weil es ungewöhnlich ist, gerade in unseren Kreisen mit Zufallstabellenabenteuern zu arbeiten. Meistens sind Zufallstabellen ja eher sowas, das baut man zwischendurch ein, berüchtigte Zufallsbegegnung, die einmal auf jeder Reise passiert, aber hier ist das ganze Abenteuer maßgeblich über Zufallsbegegnung sein.
Eigentlich sollte ja Patrick das Abenteuer machen, aber da Patrick zeitlich gerade intensiv mit Buchhaltungsdingen beschäftigt ist, habe ich mir Stefan geholt, den ich schon seit vielen Jahren kenne und wir haben gemeinsam Abenteuer geschrieben für Cthulhu und gemeinsam machen wir auch Cthulhus Ruf redaktionell und im Moment ist Stefan dabei, gerade da ich so viel mit Beyond the Wall beschäftigt bin, die letzten beiden Ausgaben gut zusammenzuklöppeln. Darum freue ich mich sehr, dass er dabei ist und er hat natürlich auch für Beyond the Wall ein Abenteuer geschrieben, nämlich die Trollsaga. Die besprechen wir allerdings nicht, um ihn ein bisschen zu fordern, denn als Autor könnte man ja sagen, er kennt ja die ganzen Sachen schon. Wir besprechen heute ein anderes Abenteuer.
Genau, und dabei handelt es sich um den geheimen Kult. Das ist eins der beiden Originalabenteuer aus dem Beyond the Wall Set. Das heißt, ich habe es zwar gelesen, um mir die Struktur der Abenteuer anzuschauen und zu lernen, wie man eigentlich ein Beyond the Wall Abenteuer schreibt, aber ich habe es nicht wirklich tiefgehend einmal ausgewürfelt oder darüber nachgedacht oder ausprobiert. Das heißt, für mich ist es auch neu und ich bin mal gespannt, wie es funktioniert.
Da wir natürlich keine Spielgruppe vor uns haben, haben wir am Anfang ein paar Charaktere ausgewürfelt. Ich habe ausgewürfelt einen Dorfhelden, der hat einen Ehepartner und hat allerdings auch ein kleines Problem in seiner Vergangenheit gehabt, denn ihm wurde das Herz gebrochen. Die Hexe habe ich, also den Hexenschüler habe ich ebenfalls ausgewürfelt. Der hat ein Kristall bekommen von der Hexe, der den Weg beleuchtet und hat früher mal mit den Jägern gelebt. Außerdem habe ich noch einen Möchtegern-Ritter erschaffen. Da wurde der Vater zu Unrecht oder zu Recht verstoßen. Der Dorfälteste hat diesem Ritter das Schachspiel beigebracht und er hat vom König einen glänzenden Helm bekommen und er wird auch zum Ritter geschlagen werden, wenn der Ritter endlich die Zuneigung des einfachen Volkes gewinnt. Und Stefan hat auch noch einen gebaut.
Ja, ich habe eine Diebin, unerprobte Diebin heißt sie hier. Die Tochter eines Wachmanns, eines fairen, aber gerechten Mannes im Dorf, ist aber eine Taschendiebin, die den Reisenden immer wieder interessante Dinge aus den Taschen zieht. Soll in die Müllers-Familie einheiraten, so viel weiß ich schon mal. Und ihr größter Coup war, dass sie aus dem Nachbarstempel ein, wie hier steht im Playbook, mysteriöses Idol gestohlen hat.
Warum diese Sachen wichtig sind, kommt gleich zum Tragen, nämlich wenn wir dieses Abenteuer auswürfeln, da ist der Spielleiter sozusagen während die Spieler ihre Charaktere erschaffen, sich Notizen zu machen und trägt dann gleich ein paar von diesen Sachen in die Tabelle ein, auf der man dann Dinge auswürfelt. Dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal ganz grundsätzlich, worum geht's? Das Abenteuer heißt Der geheime Kult und unser kleines Dorf ist das Heim von...
Wie heißt denn das Dorf eigentlich?
Das können wir natürlich auswürfeln. Auch dafür gibt's eine kleine Tabelle. Unser Dorf heißt Oxley. Und auch hier, jedes Abenteuer hat so eine kleine Tonveränderung. Also es gibt, manche Abenteuer sind mehr keltisch angehaucht. Stefans Abenteuer ist mehr nordisch oder skandinavisch angehaucht. Und dieses Kultabenteuer ist angelsächsisch angehaucht.
Genau.
So, jetzt ist natürlich die Frage, worum geht's denn in dem Kultabenteuer überhaupt?
Ja, in dem Kultabenteuer geht es darum, dass in diesem Dorf, was ja eigentlich unsere friedliche Basis ist, unser Ausgangspunkt, dass da etwas, wie es hier steht, etwas Widernatürliches und Unreines sich niedergelassen hat. Es geschehen seltsame Ereignisse, das verrät uns schon mal der Klappentext des Abenteuers, wie genau, und wir werden später sehen, was für Ereignisse das sind. Aber auf jeden Fall ist etwas Verstecktes, Böses im Gange unter den Dorfbewohnern. Wir als die Helden müssen unser Dorf eben von diesem dunklen Einfluss, der sich in unserer Mitte bereit gemacht hat, befreien.
Bevor wir mit dem Abenteuer starten, müssen wir natürlich erstmal den Hintergrund aufbauen von unserem ruchlosen Kult. Und dafür gibt es mehrere Tabellen. Und die erste Tabelle beschäftigt sich damit, wer oder was die Charaktere verraten hat. Das könnten jetzt entweder Personen sein, die Spieler im Laufe ihres Auswürfelns mit ihren Charakterbüchern generiert haben. Oder es könnte auch ein Ort sein, der dabei zustande kommt. Dieser Ort würde dann schon unter der Kontrolle des Kultes stehen. Wir hatten ja 4 Charaktere gebaut und wir haben jetzt die Tabelle gerade mal ausgefüllt und Stefan kann jetzt einfach mal auswürfeln, wer oder was die Charaktere verraten.
Gut, das mache ich. 1W8 Dinge sind das, die wir uns selber ausgewählt haben und ich würfle und komme auf eine 6. Und eine 6 ist der Ort im Wald, wo die Jäger sich treffen.
Der steht schon unter der Kontrolle des Kultes.
So ist es.
Sehr gut. Jetzt kommt die nächste Frage. Was braucht der Kult verzweifelt? Also es gibt auch hier im Laufe der Charaktererschaffung entstehen Gegenstände, die Charaktere geschenkt bekommen vom Dorf oder von besonderen Personen, die dann interessant sein könnten für den Kult. Und was das ist, werden wir jetzt herausfinden.
Da würde ich jetzt direkt mal als neuer Spieler, also meine Rolle als nervtötender Spieler direkt mal ausspielen und sagen, ich habe doch hier ausgewürfelt in meinem Hintergrund das mysteriöse Idol aus dem Nachbarn. Haben wir irgendwas Besseres?
Ich meine, also das ist schon sehr gut, ja. Kann man nicht meckern. Ich würde vielleicht, also was auch noch interessant wäre, wäre natürlich der von dem Dorfhelden, die Frau, die ihm das Herz gebrochen hat, könnte natürlich auch ein interessantes, dramatisches Ding sein, wenn du die Frau retten musst, die dir das Herz gebrochen hat.
Das stimmt. Okay.
Das wäre auch nicht schlecht.
Also wir sollten es doch ausfüllen und es doch ausprobieren, auch wenn zum ersten Mal sich denkt, das ist vielleicht die tollste Möglichkeit, die wir haben. Vielleicht ist es ja kreativer oder man kommt auf bessere Ideen, wenn man es doch mal ausprobiert. Wenn es aber nicht gefällt, kann man immer noch das nehmen, was man zuerst hatte.
Das gestohlene Idol ist natürlich brillant. Also da geht wenig drüber, muss ich auch sagen, ja.
Gut, also Tabelle ausgefüllt. Ich würfle. Die 7. Es ist der Ehepartner des Dorfhelden.
Der hat nämlich als Dankbarkeit, hat er nämlich mal eine große Hochzeit bekommen vom Dorf für eine große Tat und hat jetzt auch einen Ehepartner.
Also ist diese Person in Gefahr und der Kult wird versuchen zu entführen beispielsweise oder zu konvertieren.
Das werden wir jetzt rausfinden, was nämlich die eigentlichen Ziele dieses Kultes sind. Das wäre jetzt der nächste Schritt, nachdem wir herausgefunden haben, wie wir das ganze Kultabenteuer mit den bestehenden Charakteren so verknüpfen. Gucken wir jetzt an, was das wahre Ziel des Kultes ist. Und da wird wieder mit 1W6 gewürfelt.
Diesmal ist die Tabelle bereits vorausgefüllt. Also wir haben jetzt die ersten beiden Tabellen selber ausgefüllt. Ab jetzt kommt das, was der Abenteuerautor uns hier erzählen will über sein Abenteuer. Also ich würfle jetzt diesmal 1W6. 5. Der Kult wünscht nur, das banale Leben der Dorfbewohner zu kontrollieren. Vielleicht wegen materiellem Gewinn oder einfach aus Machtgier. Seine Ziele sind vielmehr weltlicher als spiritueller Natur.
Weitaus ungewöhnlicheres Ziel für einen Kult, der sonst eher finstere Götter anbetet.
Das tun sie vielleicht auch, das wissen wir noch nicht, aber nicht des Anbetens willen, sondern um weltliche Macht und Gewinn zu streben.
Jetzt kommt die Frage, wer der Führer dieses Kultes ist.
Ich würfle erneut. Wieder die 5. Der Führer ist ein Dämon. In körperlicher Form, der einen natürlichen Weg in die Welt erhielt. Jeder soll vor seiner schrecklichen Macht erzittern.
Und schon haben wir wieder einen dämonischen Teil unseres Kultes.
Also ein Dämon ist da, aber jemand, ein Dämon, der weltliche Macht sucht.
Vielleicht möchte er das Königreich überfallen oder so. Das könnte natürlich möglich sein. So, jetzt haben wir erstmal den Kult gestaltet. Ne? Das waren die Hintergründe. Jetzt kommen Ereignisse während des Spiels. Also was passiert als erstes?
Und jetzt darf Daniel mal würfeln. Das erste ist nämlich, was uns interessiert. Was treibt die Charaktere zum Eingreifen? Also im Grunde jetzt die Frage, was ist die Einstiegsszene?
Und es ist die 1. Die Kultisten attackieren die Spielercharaktere direkt. Warum müssen gerade unsere Spielercharaktere sterben? Das wäre also dann unsere Startszene für unser Abenteuer.
Also ist schon ziemlich straightforward, das ist gut. Entsprechend gut ist auch die nächste Tabelle, in denen der Autor vorgesehen hat, die Frage, was bringt die Charaktere von der Spur ab?
Der typische Red Herring, der dann immer vorkommt. Wobei ich da sagen muss, da würde ich schon fast dazu neigen, das könnte man auch weglassen, wenn man es nicht haben möchte. Also ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Red Herrings gemacht zum Beispiel.
Ja.
Dass man dann sich verzettelt. Muss man also nicht nehmen, aber gucken wir doch einfach mal, was für eine Nebenhandlung hier stattfindet. in unserem Dorf. Und es ist, oh mein Gott, Viehdiebstahl. Gierige Nachbarn oder eine Familienfehde außerhalb des Dorfes bringt einige Leute dazu, Rinder zu stehlen. Das ist dann nochmal eine kleine Nebengeschichte, die dann stattfindet.
Und der hier wird vorgeschlagen im Text, man sollte dieses Ereignis nach etwa einer Stunde Spielzeit einbauen. Also das heißt, wenn man nach einer Stunde natürlich merkt, dass die Sache schon so ins Rollen kommt und man überhaupt nichts mehr braucht, und selber so viele Nebenhandlungen entstehen, kann man sicherlich dann weglassen. Wenn nicht, dann hat man eben was Schönes, worauf man sich schützen kann.
So, jetzt ist Stefan wieder dran. Denn es geht darum, wie der Dungeon des Kultes aussieht. Also, was ist das für ein geheimer Kultort?
Wir wissen ja schon mal, dass wir das im Wald irgendwie sich treffen, vielleicht.
Genau, das ist ja bei den Jägern, ist das Ganze. Da könnte auch der erste Angriff könnte zum Beispiel auch dann im Wald stattfinden. Oder während die Charaktere vielleicht diesem Viehdiebstahl nachgehen.
Aber wir greifen vor.
Werden Sie angreifen? Das stimmt, wir greifen vor. Wir gucken erstmal nach, was überhaupt diesen Dungeon bewacht.
Einen W8 brauche ich. Die 7. Der Kult hat einen Geist überzeugt, das Versteck zu bewachen. Nutze einen Geist aus dem Bestiarium oder einen niederen Dämon in körperloser Form.
Das Ding bewacht also unseren Dungeon. Mit Geist sind verschiedene Wesen gemeint. Also das könnte vielleicht ein Uhrwerk sein oder ein Elementar oder sowas. Vielleicht irgendwas, was mit dem Wald zusammenpasst, das wäre möglich. Gucken wir nach, wie es weitergeht in dem Dungeon. Also welche Herausforderungen erwarten denn die Spielercharaktere da?
Das ist die 2. Im Dungeon lebt eine Gruppe Monster, die dem Kult neutral gegenübersteht. Eine kleine Schar Gargoyles oder ein Rudel intelligenter Wölfe wäre passend. Sind sie gefährlich für die Charaktere und lassen den Kult gewähren? Doch, wie lange noch?
Da haben wir also auch nochmal eine neutrale Fraktion, mit der man rumspielen kann. Als letztes kommt dann ganz passend auch die letzte Herausforderung des Dungeons. Ja. Also was ist das, das Endmonster sozusagen, der
Anfang,
Boss?
Anfang, Mittelteil, Ende. Hier haben wir wieder die 2. Der Kult hat ein großes Tier in seiner Gewalt und es ist in der letzten Kammer des Dungeons zu finden. Eine Riesenschlange würde genauso passen wie ein Bär, der von einem Dämon besessen ist.
Passt auch wieder zum Wald mit dem Tier. Interessant wären da gibt's auch andere Sachen. Es hätte auch ein Streiter des Kultes sein können, ein Vorkämpfer, ein Champion. Oder vielleicht auch irgendetwas ganz anderes, sondern nämlich vielleicht der Raum selber, der irgendwie mit schrecklichen Fallen versehen ist oder sowas. So, das wären erstmal so die grundsätzlichen Dinge, wie das Kulthauptquartier aussieht. Jetzt kommen noch 2 weitere Punkte, die wir auswürfeln. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn das Ganze nicht als One-Shot gespielt werden soll, sondern eben auch längerfristig. Jetzt gucken wir, was gibt's denn noch für Schätze im Kult? Wenn die Charaktere erfolgreich waren, was gibt's da für besondere Gegenstände, die der Kult gehortet hat?
Was finden die Charaktere im Versteck des Kults? Dort gibt es die 3. Ein Buch mit Zaubern ruht auf einem Lesepult in der Ecke. Dann ist hier beschrieben, es hätten die Zauber Finsternis herbeirufen, Maske sowie die Rituale Schutzkreis, Sturm herbeirufen und Beschwörung. Also das Zauberbuch des Kults ist der große Schatz, den wir erobern.
Und dann gibt's auch noch die Option, wie es ausschaut, wenn man danach noch weiterspielt. Also welchen Hinweis finden die Charaktere auf das nächste Szenario?
Da habe ich die 3. Die nächste Stadt ist der Ursprungsort der schwarzen Magie, verrät einer der Kultisten und berichtet den Charakteren, wo sie die Kultisten getroffen haben und wie man in eines ihrer Treffen gelangt.
Okay, also das heißt, der Kult ist weitaus größer als gedacht.
Genau, das nächste Abenteuer würde uns dann aus dem Dorf wegführen und in eine größere Stadt, die in der Nähe sein soll.
Nachdem wir das alles ausgewürfelt haben, haben wir also jetzt grundsätzlich schon mal eine Idee, wie dieser Kult aussieht. Das heißt, wir wissen, wie die Hintergründe sind, wer ist der Kultführer und was will der Kult überhaupt. Wir wissen, wie die Charaktere auf den Kult aufmerksam werden. Wir wissen, wie das Hauptquartier des Kultes aussieht. Und wir wissen noch, wenn man das Spiel weiterspielen möchte, welche Hinweise es auf weitere Kultaktivitäten gibt und was für Schätze die Charaktere in dem Dungeon finden können. Jetzt ist die Frage, wie baue ich das alles zusammen zu einem schönen Abenteuer?
Genau. Man guckt sich jetzt, im Grunde ist das, was wir ausgewählt haben, in erster Linie mal ein Gedankenstütz, eine Hilfe, ein Kreativitätsanstoß, den man braucht als Spielleiter. Und wenn ich davon ausgehe, die Spieler haben jetzt in der Zwischenzeit ihre Charaktere gemacht. Ich sage jetzt noch 5 Minuten Rauchpause oder so. Und währenddessen baue ich mir aus diesen Teilen eben zusammen, was die Sachen für mich bedeuten. Okay, ich fange einfach mal an und ich würde sagen, wir wissen, es ist im Wald, ist der Dungeon. Wir wissen, ein großes Tier ist am Schluss. Ein Geist, neutrale Monster, das sieht für mich alles nach so einem Naturding aus. Also angenommen, wir haben jetzt den großen besessenen Bären am Schluss als Monster. Der könnte ein Naturgeist irgendwie vor dem Dungeon sein. Vielleicht eine Dryade oder sowas, vielleicht eine böse Dryade, die irgendwie einen Baum bewacht oder so, der Eingang ist. Neutrale Monster könnten dann auch irgendwelche Bestien sein. Also vielleicht ein, ein wilder Naturgeist, dem da gehuldigt wird.
Ich muss gerade an Prinzessin Mononoke denken. Anstatt des Bären, der vorgeschlagen wird, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, so einen riesigen Eber. Mhm. Wie bei Prinzessin Mononoke eben das eine Auge blind und völlig vernarbt. Vielleicht hängen noch Pfeilspitzen in seinem Rücken und solche Sachen. Das wäre auch nicht schlecht.
Ja. Wäre ja die Frage, ob wir vielleicht den Dämon in körperlicher Form und den Eber, ob man das vielleicht irgendwie zusammenbaut. Also, oder welche Rolle Dämon auftritt. Also ich könnte mir halt auch so einen Geist der großen Jagd vorstellen, mit so einem großen Geweih auf dem Kopf und so Fellen gekleidet, so ein großer so Speer. Ja. Also der dunkle Kult, da denkt man ja erst an irgendwie sowas Cthulhuides mit Roben und so weiter. Aber ich krieg da jetzt mehr so einen sehr altertümlich wilden Naturgeist-Druiden-Stil irgendwie rein. Der Viehdiebstahl würde mich da jetzt auch interessieren, weil es könnte ja sein, dass wenn das Wildtiere sind, dass die dann eben das Vieh, die Haustiere eben stehlen oder schlachten oder ähnliches. Also würde vielleicht doch reinpassen. Ja.
Vielleicht auch in Richtung Tierverstümmelung oder irgendwie sowas. Auch eine Möglichkeit.
Ich denke, damit haben wir schon eine ganz klarere Idee, worum es eigentlich geht. Und das sollte eigentlich jedem Spielleiter, der schon mal ein Abenteuer gespielt hat, dabei helfen, die richtige Stimmung im Kopf zu haben und die richtigen Gegner richtig zu beschreiben.
Das sorgt auch dafür, dass man ungefähr weiß, wie das Ganze so ausschaut. Also der Kulttempel wird dann wahrscheinlich nicht ein altes Badehaus sein oder sowas, sondern eher ein Hain oder vielleicht so ein Labyrinth aus Hecken oder irgendwie sowas, was sich dann um so einen uralten Tempel, der völlig überwuchert ist, herumwuchert. Solche Geschichten.
Und wenn ich jetzt Zauber brauche, dann werde ich vielleicht doch eher nach denen greifen, wo Wurzeln die Leute verstricken, anstatt irgendwelche Feuerbälle zu werfen.
Ja, stimmt. Jetzt haben wir ungefähr herausgefunden, wie der Kult so aufgebaut ist und wie er so ausschaut. Das Einzige, was nicht so ganz reinpasst, beziehungsweise was jetzt ein bisschen herausfordernd ist, sind die wahren Ziele des Kultes. Da hatten wir ja materiellen Gewinn oder Machtgier. Wie bauen wir denn das ein?
Eine gute Frage.
Die Standardlösung wäre jetzt natürlich, wenn mir gar nichts einfällt, auch ich kann einfach was anderes nehmen. Wenn wir uns jetzt aber kreativ fordern wollen, können wir natürlich überlegen. Materieller Gewinn ist vielleicht nicht ganz so spannend für einen Naturkult. Machtgier natürlich umso mehr. Der Kult könnte natürlich versuchen seinen Machtbereich auszubauen, weil das Dorf natürlich eine Blasphemie gegen die Natur ist. Die sollen eigentlich wieder von der Natur übernommen werden. Das wäre eine Möglichkeit.
Aha, steht, dass wir das Leben der Dorfbewohner kontrollieren wollen als Kult. Das heißt, wir wollen vielleicht ihre Lebensweise ändern. Wir wollen sie dazu zwingen, wieder auf primitive Weise zu leben, wie sie das früher taten beispielsweise. Also wir wollen das Dorf so weit bringen, dass sie ihre Häuser verlassen, wieder Nomaden werden beispielsweise.
Wichtig war ja noch, was der Kult verzweifelt braucht. Und der braucht ja ganz verzweifelt diesen Ehepartner des Dorfhelden. Und wie bauen wir denn das noch ein?
Ich würde sagen, wir verknüpfen das mit der Einstiegsszene, dass die Spielercharaktere attackiert werden. Und ich würde sagen, wenn es jetzt um Natur und Schöpfung und sowas geht, sie wollen den Ehepartner, sie wollen beide Ehepartner. Sie wollen sowohl den Dorfhelden als auch den Ehepartner, weil die sehen sie als Anführer, als Symbole des Dorfs.
Das ist der Dorfheld, der hier von allen als der Tapferste angesehen wird.
Genau, und die große Hochzeit ist natürlich auch ein schönes Symbol und Ritual. Und die wollen beide entführen und in ihre Höhle verschleppen unter dem großen Baum und da dann den Winter abwarten. Und während da draußen alle erfrieren oder umgebracht werden, sollen die dann im neuen Frühling rausgehen und das neue Volk bilden oder so.
Okay, jetzt sind wir so weit, dass wir ungefähr so eine Idee haben. Ich finde, das Ganze erinnert so ein bisschen an dieses Konzept von dem Adventure-Funnel. Mhm. Man hat so ganz grob ein Ziel. Also Ziel ist ja hier im Grunde, befreie den Ehepartner und verhindere, was der Kult tut. Und dann kommen die Komplikationen, die sich so stattfinden.
Genau.
Ich denke schon, dass man als erfahrener Spielleiter natürlich hiermit besser zurechtkommt, als wenn man noch nicht so viele Abenteuer geleitet hat. Das würde ich jetzt einfach mal so zugeben.
Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, was nicht so erfahrenen Spielleitern helfen kann, und ich glaube, was dieses Spiel auch durchaus möglich ist, mal mit etwas offeneren Karten zu spielen. Bei so vielen Zufallstabellen geht es vor allem darum, die Kreativität in Schwung zu bringen und schöne Ideen zu bekommen. Es ist dabei nicht immer nötig, dass man dass der Zauberer gar keinen seinen Tricks verrät. Man kann durchaus mal in die Runde fragen. Man kann durchaus mal sagen, hier, ich habe das und das ausgewürfelt, was meint ihr denn? Oder du bist jetzt hier betroffen, die wollen deinen Ehepartner, warum wollen die den denn wohl? Hast du dazu irgendeine Idee? Sowas betrifft ja auch die Spieler direkt. Und wenn jetzt der Spieler sagt, ja natürlich, ich weiß, dass meine Frau als Kind eine Begegnung mit dem Waldgeist hatte oder so, dann sagen, okay, wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen und das ist auch eine schöne Idee, dann übernehme ich halt die. mehrere Gehirne schaffen oft interessantere Dinge als eins. Also da sollte man, glaube ich, keine Hemmungen haben.
Gleichzeitig hat man dann auch noch die Vorstellung, wir spielen ja am Ende hier doch noch ein Spiel. Das heißt also, da kann man auch durchaus mal kurz einen Schritt von der Bühne machen und sozusagen sagen, okay Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, ich weiß nicht genau, wie bringe ich euch denn jetzt zu dem geheimnisvollen Kulttempel im Wald? Hat jemand vielleicht eine Idee? Und dadurch kann man dann auch wieder das Ganze hier in Schwung bringen.
Und in letzter Instanz muss man sich von dem Gedanken lösen, dass einem jetzt hier, wie das in deutschen Abenteuern oft üblich ist, erstmal ein langer, ausufernder, komplexer Hintergrundplot erklärt wird. Das ist nicht der Fall. Die Hintergrundplots sind so einfach, wie wir es gerade gemacht haben, dass sie sich in ein paar Stichpunkten auf Blatt Papier skizzieren lassen. Der interessante Plot ist nicht der im Hintergrund, sondern der interessante Plot ist der, der entsteht, wenn die Spielercharaktere ins Abenteuer kommen. Sie werden irgendwie eine Handlung machen. Dafür gibt es ja schließlich die Einstiegsszene und die kürzlichen Ereignisse vorher. Die bringen die Spieler ins Spiel und dann folgt der Spielleiter im Grunde dem, was die Charaktere tun und hangelt sich dabei an seinen Notizen entlang, an denen er vorher sich ausgetobt hat. Und inzwischen sind die Spieler wahrscheinlich auch ungeduldig geworden und fertig mit der Rauchpause und wollen anfangen. Das machen wir jetzt.
Und du hast ja gerade gesagt, es gibt noch kürzliche Ereignisse, die überhaupt stattfinden.
Genau, und diese Ereignisse heißen eben so, weil sie ins Abenteuer einführen. Etwas ist kurz vor dem Abenteuer geschehen und das würfelt jeder Charakter selbst mit einem W12 aus.
Der Clou an der Sache ist, dass der Spieler zu linken auch mit dabei war an dieser Situation. Sag mir doch mal, was dem Dorfhelden passiert ist.
Einen 9. Der Dorfheld hat Folgendes erlebt. Ein seltsamer Stern ging im Norden auf und alles zittert vor Angst bei diesem Vorzeichen. Er scheint noch immer, selbst am Tag. Der Dorfheld muss eine Intelligenzprobe ablegen.
Okay.
Zur Linken war dabei, das heißt, ich sage jetzt einfach mal, dass die unerprobte Diebin zur Linken sitzt und die war dabei.
Also mein Dorfheld hat eine Intelligenz von 14. Gibt es noch irgendwelche Fertigkeiten, die mir vielleicht helfen könnten dabei?
Obskure Wissensfertigkeiten können helfen.
Ja, der Dorfheld ist kein Mann der Wissenschaften. Er ist eher ein Mann des Volkes. Also schauen wir doch mal, was passiert. Das heißt, ich würfel jetzt runter und ich habe eine 20 gewürfelt. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert ist.
Überhaupt keine Ahnung. Der kann selbst wahrscheinlich nicht mehr die Diebin helfen, nehme ich an bei so einem Wurf.
Wahrscheinlich. Also sie könnte natürlich jetzt einen Schicksalspunkt reinschmeißen, aber vielleicht braucht sie den selbst noch, denn ja. Wir werden gleich rausfinden, was sie tun muss.
Richtig. Dann will sie es aber nicht riskieren, sondern lässt den Dorfhelden mal stumpf an den Himmel starren. Und ich schaue nach Misserfolg. Der Dorfheld ist gebannt von dem Sternenglühen und ist verflucht worden vor dem Beginn des Abenteuers. Sein erster Rettungswurf hat einen Malus von -5.
Okay.
Schreib's dir auf, das wird noch wichtig werden, ja.
Gleichzeitig interessant, das Sternenglühen ist natürlich jetzt auch in dieser Welt existent. Das heißt, es gibt einen merkwürdigen Stern. Hat der irgendeinen Zusammenhang mit dem Kult, mit dem Dämon? Ist es vielleicht ein Grund, warum gerade der Dorfheld gestohlen werden soll? Weil der sozusagen diesem Sternenglühen verfallen ist? Wer weiß das schon? Schauen wir lieber, was die Diebin macht. Ich würfel mal aus, was bei ihr passiert ist. Wir haben ebenfalls eine 9. Wenn man zweimal dasselbe auswürfelt, passiert Folgendes. Es gibt dann eine Sondertabelle und jetzt kommt erst der erste Effekt davon. Die Diebin hat einen weisen Priester aus einem fernen Land kennengelernt. Der ist nämlich in der letzten Woche aufgetaucht, weil er ein großes Übel gespürt hat in der Nähe des Dorfes. Er hat mit der Diebin gesprochen und ihr einen Segen gegeben. Sie darf jetzt eine Charisma-Probe machen. Wenn sie irgendwelche sozialen Fertigkeiten hat, darf sie die einsetzen, um ihren Wurf zu verbessern. Wie sieht's da aus?
Charisma habe ich nur 12. Ich bin leider eher der Taschendieb und weniger der Schwindler hier. Aber ich habe Redekunst, habe ich als soziale
Fertigkeit. Na, immerhin, das hilft, ja.
Und dann würfle ich mal mit dem 20er hier. Ich habe eine 5.
Sehr gut, du hast es also Erfolg. Du hast den Priester ziemlich beeindruckt mit deiner Redekunst und er sprach ein langes Gebet zu seinem Gott. Du erhältst jetzt einen +1-Bonus auf alle Rettungswürfe für das ganze Szenario.
Ausgezeichnet, für das ganze Szenario, schön. Und diese Zusatzmöglichkeiten, die eingespielt werden, wenn man zweimal dasselbe Ergebnis würfelt, die sind meistens besonders mächtig oder auch besonders gefährlich und haben meistens noch direkter mit dem Abenteuer zu tun. Es kann sogar sein, dass man da wichtige NSCs bereits trifft oder bereits wichtige, sehr wichtige Hilfen für das Abenteuer erhält.
Und das ganze Szenario wird dann immer noch abgeschlossen mit einer ganzen Latte an vorgeschlagenen Monstern, die dann auch in etwa angepasst sind auf die Stufe der Charaktere, beziehungsweise es heißt dann, dass 3 Wölfe gut passen für eine Gruppe von Stufe 1 Abenteurern und der Oger ist vielleicht nicht so gut für eine Gruppe von Stufe 5 Abenteurern, weil er einfach zu schwach ist. Auch hier ist das Ganze sehr übersichtlich gestaltet und dann hat man dann anschließend so ein 8-seitiges Abenteuer. und kann damit bequem einen Spielabend gestalten, der wahrscheinlich so 2 bis 4 Stunden dauert, wahrscheinlich, je nachdem, wie viel Rollenspiel man so betreiben möchte im Laufe des Abends. Ich würde sogar sagen, dass man durchaus noch mehr investieren kann. Also wenn man als Spielleiter nicht ganz so sicher ist, ob ich während des Spielabends mir alles auswürfeln und dann zusammen improvisiere, kann man das natürlich auch alles vor dem Spielabend machen und einfach die Lücken, die aufgetaucht sind, entweder mit eigenen Ideen füllen oder eben alles andere schon mal auswürfeln, sich notieren und eben die Lücken dann gemeinsam mit der Spielgruppe füllen.
Und der Aufbau des Abenteuers ist auch erstmal, des Abenteuertexts ist erstmal ungewohnt, weil die zuletzt ausgewürfelt haben, die kürzlichen Ereignisse, also das, womit man eigentlich das Spiel beginnt, stehen ganz am Ende des Abenteuers. Man sollte ja meinen, stehen ganz am Anfang, weil das Abenteuer damit beginnt. Aber jetzt, da wir es einmal durchgespielt haben hier, ist klar, dass man ja das Abenteuer nicht von vorne bis hinten spielt, sondern eigentlich erstmal der Spielleiter das Abenteuer von vorne bis hinten durchwürfelt. Und wenn damit fertig ist, kommt er zum Schluss und das ist der Spielbeginn. Und damit kommen diese Ereignisse ins Spiel und danach hangelt er sich dann nur noch an seinen Notizen entlang, die er vorher gemacht hat. Im Idealfall muss man das Abenteuer also gar nicht mehr die ganze Zeit vor Augen haben. Es reicht dann, letzte Seite plus die Notizen, die man sich gemacht hat, vor sich zu haben. Plus, diese Sachen könnte nochmal inspirierend wirken. Also das heißt, wir haben jetzt ja bei unseren beiden Ereignissen etwas, was uns Rettungswürfe modifiziert. Für den Dorfhelden sehr schlecht und für die Dieben recht gut. Das bedeutet, wir spielen als Spielleiter die Einstiegsszene, wo die Charaktere überfallen werden. Da kann ich natürlich direkt irgendetwas einbringen, eine Waffe der Kultisten, die mit Rettungswürfen zu tun. Beispielsweise ein Gift, ein Schlafgift vielleicht, mit dem sie versuchen, den Dorfhelden zu entführen, was ihnen vielleicht auch eher gelingen wird. Es gibt mir einiges an die Hand, sofern ich bereit bin, diese Ideen anzunehmen.
Ich glaube auch, dass diese kürzlichen Ereignisse dann nochmal das Ganze, das ist die Kirsche am Ende. Auf dem Eis, nachdem die ganze Sahne drauf ist und der Sirup, dann kommt am Ende nochmal so eine Kirsche drauf. Das ist nochmal hier so und zuerst essen wir die Kirsche.
Wenn ich mal als Autor sprechen kann, diese Ereignisse am Schluss, die was bisher geschah, Ereignisse, fand ich für mich sehr, sehr hilfreich, da eigentlich in diesen 12 Möglichkeiten ein großer Teil dessen untergebracht wird, was normalerweise in Flufftexten stattfindet. Zum Beispiel, wie ist denn das Dorf? Wie lebt es sich da? Was für Rituale gibt es da? Wo liegt das? Wie ist die Umwelt?
Was ist fremdartig?
Genau, in dem was Dorf, ist fremd? Ne? Was ist die Bedrohung, die vielleicht uns täglich gegenübersteht? All diese Dinge packe ich nicht mehr in lange Fließtexte, sondern sie sind Teil dieser Zufallstabellen. Je nachdem, was ich da hineinpacke, gibt es auch gleich einen ganz, ganz anderen Stil. Beispielsweise, der Kult hat einige in den Zufallstabellen einige Situationen, wo Dorfbewohner auf grausame Weise ums Leben kommen. Im Vergleich zu den verärgerten Feen, wo die Zufallsereignisse eigentlich oft eher skurril oder fast sogar lustig sind, da stehen dann Kühe auf dem Dach beispielsweise, da habe ich schon einen ganz anderen Stil, eine andere Stimmung geschafft, allein durch Zufallstabellen. Und wenn ich viel Zeit habe als Spielleiter, ist es durchaus hilfreich, sich auch mal die Sachen durchzulesen, die ich nicht erwürfelt habe. Denn da entdecke ich dann oft immer noch Inspiration oder zumindest Setpieces, die ich einstreuen kann, wenn mir danach ist.
Ich möchte abschließend noch sagen, dass man den Mut haben sollte, auf diesen Zufallstabellen zu würfeln, auch wenn man das Konzept grundsätzlich nicht gerade toll findet. Einfach mal ausprobieren. Es kann nicht schaden. Es erweitert den Horizont. Es ist wirklich sehr cool.
Der große Unterschied ist wirklich, die Zufallstabelle ist nicht einfach eine zufällige Begegnung, sondern die Zufallstabelle ist das zentrale Werkzeug, mit dem der Plot gebaut wird.
Wir kennen alle ganz schlechte Zufallstabellen. Die Zeiten sind ja vorbei, Gott sei Dank. Also das ist schon clever gemacht. Aber das hindert dich nicht daran, einfach zu sagen, ich finde Abschnitt 5 nicht so toll. Abschnitt 4 ist wesentlich besser. Ich nehme Abschnitt 4. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Es ist besonders eben herausfordernd für Spielleiter, mit einem so mechanisch aussehenden System zu arbeiten und mit so wenig Text zu arbeiten. Je mehr Text ich vor mir habe, desto sicherer fühle ich mich. Weil wenn ich unsicher bin, kann ich nachlesen. Es wird schon irgendwo stehen. Erstens stimmt das nicht. Also oft ist der Text eben vollgestopft mit Informationen, die ich dann doch nicht brauche. Und zweitens ist das hier, es ist ein Netz, was man dir unter dir spannt. Man hat, wenn du gar nicht weiter weißt, hast du deine 6, 7, 8 Stichpunkte und dann weißt du, okay, was könnte jetzt passieren? Dann greift man eben auf das Ziel des Kultes zurück und sagt, na gut, dann werden die jetzt dieses Ziel verfolgen, wenn ihnen nichts weiteres einfällt. Es reicht. Im Zweifelsfall ist genau die Menge an Informationen über ein Abenteuer, die man sich normalerweise herausgeschrieben oder in blasphemischen Fällen im Textmarker eben direkt im Buch markiert hätte.
Mein Gott, das kannst du doch nicht machen.
Ja, das ist...
Textmarke, oh mein Gott. Bin ich genauso. Ich glaube, das kann einem nochmal, auch als Spielleiter, nochmal ein bisschen eine Abwechslung bieten und auch, es bekämpft auch die Langeweile als Spielleiter. Wenn man jetzt schon seit 10, 20, 30 Jahren dabei ist, das Ganze hier zu spielen, dann schleicht sich natürlich so eine gewisse Routine ein. Hier wird man dann auch nochmal gefordert. Das finde ich auch ganz witzig.
Und am Schluss die Monsterwerte. Am Schluss des Abenteuers, wie gesagt, sind die Monsterwerte direkt nochmal versammelt, die wahrscheinlich auftreten werden oder können, besonders gut zu diesem Abenteuer passen. Und dadurch, dass die Werte, die Statblocks, so übersichtlich sind, dass die Monster sehr klassisch sind. Wir kennen diesen typischen D&D-Monster. Gargoyles, Skelette, Höllenhunde, mal ein Dämon. Ich kann leicht und schnell alles, was hier ist, auf ein neues Thema anpassen, wenn es sich ergibt. Zum Beispiel eben vom großen Kathedralen-Dungeon hin zum Druidenzirkel. Das geht.
Das ist völlig unproblematisch. Genauso funktioniert es natürlich auch, wenn man eine große Sammlung an D20-Regelwerken hat mit Monstern, ist es sehr einfach, vorhandene Monster auf das Beyond the Wall zurückzukonvertieren. Also das Internet ist voller Monster, die man benutzen kann für sein Abenteuer. Man hat vielleicht noch zahllose Bücher aus vorangegangenen Editionen, die man auch alle benutzen kann. Das kann man sehr schnell machen. Es gibt so eine ganz kleine Konvertierungshilfe im Regelwerk, ist dann sofort dabei. Dann hat man schon die Seeschlange aus einem alten AD&D-Abenteuer benutzt und schon geht's los.
Das Oldschoolige, wenn man das so sagen kann, hier drin, ist eigentlich auch diese Do-it-yourself-Mentalität. Du wirst nicht an die Leine genommen vom Abenteuer. Es gibt dir Möglichkeiten, was zu tun. Es versucht, dir als Spieler zu helfen, kreativ zu werden und dein eigenes Abenteuer draus zu machen. Das finde ich, ist oft der Punkt, wenn Abenteuer nicht funktionieren, funktionieren sie nicht, weil ich versuche, sie so zu spielen, wie der Abenteuerautor das gewollt hat, aber ist niemals mein Abenteuer. Und bei Beyond the Wall versuchen die Abenteuertexte genau das zu vermeiden. Die versuchen dir zu helfen, das, was passiert, zu deinem Abenteuer zu machen. Und das Spiel hilft dir dabei, dadurch, dass die Regeln so einfach sind und dass diese Zufallstabellen eben zur Kreativität da sind und nicht um dich zu gängeln.
So sieht's aus. Ich hoffe, dass wir erklären konnten, wie man als Spielleiter das Ganze präsentieren kann. Vielleicht weckt das Ganze auch ein bisschen Neugier nochmal in Spielleitern, die schon viel gesehen haben, aber so eine Methode noch nicht. Und man kann einfach mal einen Blick reinwerfen. Das lohnt sich auf jeden Fall und man kann das auch ausgezeichnet für andere Spiele verwenden. Das muss ich auch nochmal sagen. Also kann das wunderbar, wie du gerade schon sagtest, ne? Do it yourself. Klau es einfach für irgendwas anderes. Ist auch cool.
Ja, also bei mir war es so, ich habe auch mit D&D angefangen und ich mochte immer das Gefühl der Anfangstage, der ersten Stufen. Nicht, weil die Charaktere schwach sind, sondern weil alles noch neu ist, interessant ist und man gerade anfängt, die Umgebung zu erforschen. Und diesen Reiz, glaube ich, wenn man das auch mag, dann ist Beyond the Wall nicht so weit.
Ja, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, um einmal ein Abenteuer durchzugehen, was du nicht geschrieben hast.
Ja, gerne.
Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier unterhalten. Einige Leute kennen dich vielleicht noch aus dem Pulp-Workshop, den wir mal aufgezeichnet haben hier. Das ABC des Pulp-Abenteuers.
Auch schon ein paar Jahre her.
Ist schon ein paar Jahre her, ja. Aber wir sind immer noch in regem Kontakt.
So ist es, ja.
Ja, dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin, viel Spaß noch und spielt die Rollenspiele, die ihr gekauft habt. Es lohnt sich.
Ich schließe mich dem an. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das tolle Musikstück Into the Storm stammt von Brandon Liu und steht unter Creative Commons Lizenz. Wer mehr von ihm hören möchte, kann einfach den Link unter dem Podcast anklicken und landet dann im Free Music Archive. Viel Spaß dabei!